Gott ist für dich. Gott ist mit dir. Und deshalb hast du allen Grund, Gott zu vertrauen. Vertrau ihm in allen Lebenssituationen, der Lebenssituation, in der du jetzt bist. Vertrau ihm für alle deine Lebensbereiche. Und selbst in Lebenssituationen, wenn du vor den Kopf geschlagen bist, wenn du vielleicht die Welt gerade nicht mehr verstehst, wenn Träume platzen, wenn Zweifel, Enttäuschung oder sogar Wut in dir hochsteigen, also wenn es schwer wird, und wir haben ja ganz unterschiedliche Situationen in unserem Leben, wenn es schwer wird, dann lerne aus der Adventsgeschichte, lerne von Josef eine innere, offene Haltung Gott gegenüber zu bewahren und weise zu reagieren. Ich finde es faszinierend, wie aktuell und lebendig Gottes Wort ist. Und eben auch die Adventsgeschichte, die wir ja alle vermutlich schon das eine oder andere Mal gehört haben. Und ich möchte euch so einladen, in die Adventsgeschichte aus der Perspektive des Josef einzusteigen. Ich lese aus der Hoffnung für alle, abschnittsweise Matthäus 1, die Verse 18 bis 25. So wurde Jesus Christus geboren. Seine Mutter, Maria, war mit Josef verlobt. Noch bevor sie geheiratet und miteinander geschlafen hatten, erwartete Maria ein Kind. Das muss bei Josef wie eine Bombe eingeschlagen haben. Als Maria ihm das sagte, dass sie schwanger sei, sicher hat sie um dieses Gespräch gerungen. Vielleicht hat sie gestottert, vielleicht hat sie dabei geweint. Sie wird alles getan haben, damit er ihr glaubt. Aber vermutlich war Josef von dieser Situation komplett überfordert. Wir müssen noch mal hineinschauen in das hebräische Heiratsempfinden, die Gebräuche, die damals herrschten. Also eine Verlobung war, und vielen Dank, Lea, eben schon für deine Überleitung, war damals etwas völlig anderes als heute. Damals arrangierten Eltern in der Regel die Ehe. Sie handelten Eheverträge aus, es wurden die entsprechenden Verabredungen getroffen und so galten die Verlobten dann tatsächlich schon als verheiratet, wurden als Mann und Frau bezeichnet, lebten bloß noch das eine übliche Verlobungsjahr getrennt voneinander, nämlich jeweils bei ihren Eltern. Und das Paar durfte nicht intim sein. Diese einjährige Wartezeit sollte beweisen, dass die Frau noch unberührt war, so wie sie es den Angehörigen ihres Mannes gelobt hatte. Stellte sich also in diesem Jahr heraus, dass sie schwanger wurde, dann hatte die Frau offensichtlich eine verbotene sexuelle Beziehung gehabt, entweder zu ihrem Mann oder womöglich zu einem anderen. Maria und Josef befanden sich also in diesem einjährigen Wartejahr, als herauskam, dass sie schwanger war. Das war nicht mal eben nur ein handfestes Problem, das war eigentlich eine richtige Katastrophe. Josef wusste nämlich, dass er keinen Verkehr mit ihr gehabt hatte. Also konnte doch eigentlich nur Ehebruch vorliegen. Alles andere war doch nicht wirklich vorstellbar. Josef war bislang überzeugt gewesen, dass Maria eine Frau war, die von ganzem Herzen Gott gefallen wollte. Und jetzt war sie plötzlich schwanger. Was muss das erstmal für eine Enttäuschung gewesen sein? Und was bedeutete das denn nun eigentlich, dass Maria schwanger war? Ehebrecherinnen konnten damals gesteinigt werden. Wenn Josef also trotzdem bei ihr blieb, dann wäre ja ihre Ehe von Anfang an schwer belastet. Die Leute würden über sie spotten. Josefs Ruf wäre dahin, dass er vorher schon mit ihr intim war. Und außerdem menschlich völlig unklar, ob er sein Vertrauen zu Maria überhaupt jemals wieder so richtig aufbauen können würde. Also mancher Ehemann damals, mancher Verlobte, der sich treu enthielt und wartete und dann wurde seine Verlobte plötzlich schwanger, der hätte den ersten Stein genommen. Wie ist das eigentlich bei uns? Greifen wir auch manchmal zum ersten Stein? Aber was tat Josef? Was lernen wir von ihm? Josef war offensichtlich überzeugt davon, was wir vorhin gesungen haben. Gott ist gut. Er war überzeugt von diesem liebenden Gott. Und dieser liebende Gott hatte sein Herz schon längst formen dürfen. Und deshalb reagiert er mit Respekt. Respektvoll, loyal. In Vers 19 bekommen wir einen Einblick, einen entscheidenden Hinweis über das Innenleben des Josefs und seiner Beziehung zu Gott. Josef war ein Mann, der sich an Gottes Gebote hielt. Wir wissen, weil wir die Geschichte besser kennen, Maria war vom Heiligen Geist schwanger geworden. Wir wissen das und Maria wusste das, aber sollte Josef das glauben können? Er brachte eine gute innere Haltung dafür mit. Josef war ein Mann, der sich an Gottes Gebote hielt. Luther übersetzte damals zu seiner Zeit ein frommer Mann. Das war damals sehr ehrenvoll, der Begriff fromm. Heute ist das fast ein bisschen naiv und dumm, wenn man sagt, jemand ist fromm. Aber wenn wir in den Urtext schauen, und der ist am ehesten in der Elberfelder Bibel wiedergegeben, dann steht da, Josef war gerecht. Er war gerecht. Er wollte Maria nicht öffentlich bloßstellen. Und so überlegte er, die Verlobung stillschweigend aufzulösen. Josef war gerecht. Als ein gerechter Mann stand er nun in der Spannung zwischen dem alten testamentlichen Gesetz, also einer möglichen Steinigung, der Schande, unverheiratet Sexualität gehabt zu haben, und der Liebe zu Maria. Als gerechter Mann durfte er keine Ehebrecherin heiraten. Und es wäre sogar sein Recht gewesen, sie anzuzeigen. Eine Steinigung war damals Recht. Josef erweist sich als gerecht, als ein Mann nach dem Herzen Gottes an der Schwelle vom Alten zum Neuen Testament. Josef sucht einen Weg, in dem die Liebe siegt. Josef ist ein Mensch, der innerlich in seiner Beziehung zu Gott so viel Festigkeit gewonnen hatte, dass er in dieser äußerlich so brisanten Situation in der Lage ist, wohl überlegt und weise, mit einer göttlichen Perspektive zu denken und wahrscheinlich über das Chaos seiner Gefühle hinweg eine weise Entscheidung zu treffen. Josef hatte ganz offensichtlich eine lebendige Beziehung zu dem Gott des Alten Testamentes, der schon Menschen wie Abraham, Isaak und Jakob gnädig gewesen war. Offensichtlich war Dreh- und Angelpunkt von Josefs Glauben dieser liebende, dieser gütige, dieser gnädige Gott. Was bedeutet es nun, dass Josef ein gerechter Mensch war? Welche Art von Gerechtigkeit ist damit gemeint? Josefs Gerechtigkeit zeigt Gottes Barmherzigkeit und kam dadurch zum Ausdruck, dass er Maria auf keinen Fall öffentlich bloßstellen wollte. Wie ist das bei uns? Ist das für uns auch so ein Wert, wenn wir verletzt sind, vielleicht berechtigt, verärgert, wir vor den Kopf geschlagen sind, uns Zweifel kommen? Ist das dann für uns eine mögliche Reaktion, jemanden bloßzustellen? Josef hätte das tun können, indem er erstmal seine Freunde gerufen hätte und sich da erstmal so richtig Luft gemacht hätte. Da wäre ganz schnell ein Gerücht über Maria in Umlauf gekommen und das ganze Dorf hätte es schnell gewusst. Was wir manchmal menschlich uns klug zurechtdenken, muss noch gar nicht immer die Wahrheit sein. Josef will in dieser Situation ausgerechnet die schützen, die ihn eigentlich verletzt und enttäuscht hat, so musste er vermuten. Josef plant die Scheidung. Er will den Vertrag auflösen, aber ohne Rachegefühle, ohne Maria bloßzustellen, ohne sie fertig machen zu wollen. Was wirklich geschehen war, konnte für Josef gar nicht richtig vorstellbar sein, aber seine Verletzungen führen ihn nicht zu Wut, nicht zu übler Nachrede, nicht zu Rachegedanken. Seine Enttäuschung macht ihn nicht bitter. Er schlägt nicht zurück. Was ist also ein Mensch nach Gottes Wohlgefallen? Ein gerechter Mensch. Ein gerechter Mensch ist derjenige, der wie Gott barmherzig ist, geduldig und gütig. Ein gerechter Mensch ist derjenige, der sich dafür entscheidet, zu vergeben, statt zu vergiften, zu vernichten, zu vergelten. Ein gerechter Mensch ist derjenige, der nicht seinen Vorteil sucht, sondern dienen kann, der sich hingeben kann, der sich selbst zurückstellen kann, der nicht nur eine Meile, sondern sogar bereit ist, 2 Meilen zu gehen. In den Augen der Männerwelt damals, nehme ich mal an, auch der frommen Männerwelt, war Josef vielleicht ein Weichei, dass er nicht sein Recht einforderte. Aber in den Augen Gottes war Josef ein gerechter Mann. Oder mit der neuen Genfer Übersetzung ein Mann aufrechter Gesinnung. Wenn er gehen würde, was würde das denn heißen? Er wollte Maria nicht sitzen lassen, sondern er wollte sie bestmöglich schützen. Wenn er gehen würde, dann würden die Leute ihn beschimpfen. Er müsste aushalten, was sie eigentlich verdient hätte. Wenn er sich aus dem Staub machen würde, dann würden sie denken, er hätte sie sitzen gelassen. Als Mann brauchte er die Strafe nicht zu fürchten, denn Männer wurden in der Regel nicht gesteinigt. Männer kamen doch irgendwie davon. Und so ist Josef bereit, das Vorbild des Gerechten zu werden, der Strafe und Schande erträgt, die eigentlich er gar nicht verdient hätte. Als Mann konnte er die Verlobung lösen und das wollte er. Eine Frau hatte damals diese Möglichkeit nicht. Sich scheiden lassen konnten nur die Männer und so einige machten davon Gebrauch und so nach dem Motto, ich bin dann mal weg. Josef wollte auch gehen, aber nicht um zu kneifen, sondern er überlegt einen Weg der Liebe und des Respekts, der Rücksichtnahme auf Maria und gleichzeitig aber Gottes Gebote zu ehren. Josef wollte auch gehen, aber gerecht bleiben, respektvoll und loyal. Er sorgte sich um Maria. Sie sollte auf keinen Fall beschämt oder an den Pranger gestellt werden. Aber andererseits war es für ihn auch nach Gottes Geboten undenkbar, damals sie als Frau zu behalten. Eine Ehebrecherin, wie er vermuten musste. Wenn er bliebe, müsste er lügen. Und das konnte er mit seinem Gewissen nicht vereinbaren. Dann hätte er sagen müssen, er ist nicht der Vater. Aber das hätte Maria die Steinigung kosten können. Also dachte er, am besten ist es, er geht. Er wollte sie nicht anklagen. Er würde heimlich gehen. Niemand sollte es mitbekommen. Keiner sollte merken, dass da mit dieser Schwangerschaft nicht alles in Ordnung war. Für alle wäre klar, wer hier dann mit Maria der Schuldige war, aber seiner Verantwortung geflohen war. Soweit also einmal einzutauchen in das, was Josef betrifft. Und hier genau, wo Josef so ringt um einen Weg der Liebe und gleichzeitig einen Weg, Gottes Gebote nicht zu verletzen, da greift Gott ein, weil er sieht, was Josef für eine innere Haltung hat. Gott ist gut, er hat gute Gedanken und Pläne mit uns, mit seinen Kindern. Und er sendet einen Engel und offenbart sich Josef. In der Nacht, als er Maria verlassen will, da träumt Josef und das wird ihn verwandeln. Das lässt ihn seine Entscheidung, die er schon getroffen hatte, zurücknehmen. Und da lernen wir einen zweiten Aspekt von Josef. Er ist korrekturfähig. Josef lässt sich von Gott korrigieren. Er hatte sich schon etwas zurechtgelegt. Und wie ist das mit uns, wenn wir so unsere Vorstellungen haben? Sind wir offen für Gottes Korrektur? Lasst uns offen sein wie Josef, uns von Gott zu korrigieren auf unserem Kurs, den wir einschlagen wollen oder längst eingeschlagen haben. Und lasst uns Teil von Gottes großartiger Geschichte werden. Es heißt dann weiter, noch während er darüber nachdachte, erschien ihm nun ein Engel, der Engel des Herrn, und sagte, Josef, du Nachkomme von David, zögere nicht, Maria zu heiraten, denn das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist. Sie wird einen Sohn zur Welt bringen, den sollst du Jesus nennen, der Herr rettet. Denn er wird die Menschen seines Volkes von ihren Sünden befreien. Dies alles geschah, damit sich erfüllte, was der Herr durch seinen Propheten vorausgesagt hatte. Die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen. Den wird man Immanuel nennen. Das bedeutet, Gott ist mit uns. Gott schickt Josef einen Engel. Der Engel erinnert ihn an seinen königlichen Stammbaum. Denn Josefs Vorfahre ist König David und David liebte Gott und ehrte Gott, vertraute Gott. Und der Engel erinnert Josef auch an Gottes gute Verheißung, an Gottes Geschichte, an Gottes gute Absichten. Und ich bin überzeugt, Gott möchte uns auch immer wieder erinnern an ein gutes Erbe, das wir schon mitbringen. An die vielen Geschichten, die mit uns in Zusammenhang stehen, mit den vielen Menschen, die schon vor uns geglaubt haben und den Menschen der Bibel, die mit Gott unterwegs waren. Was für ein gutes Erbe, was wir da haben. Und Gott möchte uns erinnern an seine konkreten und guten Zusagen, die er längst in unser Leben gesprochen hat und die wir in seinem Wort immer wieder lesen können und die uns manchmal aktuell ganz neu berühren. Gott ist für dich und Gott ist mit dir. So ist Gott. Gott ist für dich. Das ist eine ganz starke, die stärkste Rückendeckung in deinem Leben, was immer gerade geschieht. Und Gott ist mit dir. Dieses Nahesein, dieses stärkende, tröstende, anfeuernde Nahesein, das ist Gottes Markenzeichen. Wir sind mit Gott verlobt, mit Jesus. Jesus ist unser Verlobter. Sein Ja steht, haben wir gehört. Er ist für uns. Er ist bei uns in allem. Gott wird dir und Gott wird uns helfen, so wie er Josef geholfen hat, mit der Situation, die herausfordernd war, umzugehen. Und zwar respektvoll und treu in Gottes Sinne. Josef soll also bleiben. Josef soll Maria zu sich holen, das ist eine Formulierung für heiraten. Das Kind hat wirklich Gott in Maria wachsen lassen. Und jetzt kann Josef das von Herzen glauben und annehmen. Maria hatte die Wahrheit gesagt, so unwahrscheinlich das gewesen ist. Gott steckt hinter diesen ganzen Überraschungen und er hat seine guten Pläne dazu. Ich weiß nicht, von was du überrascht bist, überrascht wirst. Aber glaube, dass Gott da ist. Er ist für dich und er ist bei dir und er hat bereits auch für alle Überraschungen seine guten Pläne. Du kannst ihm vertrauen. Gott ist mit uns, er ist für uns. Und Jesus als Gottes Sohn, sein Name bedeutet, Gott rettet. Und das Wort für retten heißt auch heilen. Gott rettet, Gott heilt. Die enge Verbundenheit von Josef mit dem Wort Gottes wird hier so deutlich, weil er plötzlich diese Prophetie des Propheten Jesaja auf seine Frau beziehen kann. Jesus, der Sohn Gottes, ja, der soll in geordneten Verhältnissen aufwachsen. Und Josef ist bereit, in Gottes Plänen mitzuspielen, sich in Gottes Geschichte hineinweben zu lassen. Dieser vielleicht oft unterschätzte Josef, der manchmal nur wie so eine Randfigur in der Weihnachtsgeschichte ist, er nimmt vertrauensvoll Korrektur an. Er ist in Gottes Augen keine Randfigur, sondern ganz wichtig. Und er ist bereit, Teil von Gottes großartiger Geschichte zu werden, sich mit Gottes Geschichte zu identifizieren, voll und ganz, die größere Perspektive Gottes in dieser Geschichte zu sehen und sich dafür hinzugeben. Und das wird ihn eine Menge kosten. Das kostet ihn seinen Stolz, seine bisherigen Vorstellungen über Bord zu werfen und in eine ungewisse Zukunft zu gehen. Ein Weg der Hingabe und der Liebe. Josef hat Gott vertraut, dass er Gutes und es gut meint. Und er hat Gott vertraut, dass der gesegnet ist, der sich kompromisslos in Gottes Geschichte hineinweben lässt. Hast du dich vielleicht auch schon mal gefragt, ob Gott eigentlich noch die Kontrolle hat angesichts deiner Herausforderungen, vielleicht in schwierigen gesundheitlichen Problemen oder schwierigen beruflichen Situationen, familiären Problemen? Bei Beziehungsproblemen? Hast du dich vielleicht gefragt, ob Gott das eigentlich mitbekommt, ob er für dich ist, ob er bei dir ist, ob er eigentlich etwas daran ändern kann und will? Sandy Miller war Bischof der Holy Trinity Brompton, der Alpha-Gemeinde in London. Und wann immer, wird von ihm berichtet, etwas scheinbar ganz anders lief als erwartet, pflegte er zu erinnern, der Herr regiert. Gott liebt dich nicht einfach, sondern er ist immer auch dein souveräner Herr, der die letzte Kontrolle über dein Leben und den Ausgang der Geschichte hat. Er hat die Kontrolle über alle Ereignisse. Ihm entgeht nichts. Gott ist Liebe und Gott ist souverän. Seine Liebe veranlasst ihn für uns, immer das Beste zu wünschen. Und seine Souveränität sorgt dafür, dass ihm das auch gelingt. Manchmal brauchen wir dafür, wie Josef, eine neue Offenbarung. Und deshalb feiern wir Gottesdienst, weil Gottesdienst immer diese Möglichkeit bietet, die Gelegenheit bietet, dass Gott uns begegnet und sich neu offenbart. Wann immer wir die Nähe Gottes in besonderer Weise suchen, auch als Gemeinschaft, will sich Gott offenbaren. Und manchmal brauchen wir diese neue Perspektive von Gott, die Josef in dieser Situation auch brauchte. Ich weiß nicht, wo du heute Gottes Offenbarung brauchst, aber du darfst ihn bitten, du darfst ihn einladen. Gott möchte dir begegnen. Und das Dritte, was wir von Josef lernen können, ist, dass er eine Entscheidung trifft, im Gottvertrauen zu handeln. Wir lesen in Vers 24 und 25, als Josef aufwachte, tat er, was der Engel des Herrn ihm aufgetragen hatte und heiratete Maria. Er schlief aber nicht mit ihr bis zur Geburt ihres Sohnes. Josef gab ihm den Namen Jesus. Als Josef aufwachte, hatte sich an der Situation überhaupt nichts verändert, aber er hatte sich verändert. Wenn Gott uns begegnen darf, wenn Gott uns berühren darf, wenn Gott uns neu ansprechen darf, dann sind wir verändert. Vielleicht gar nicht die Umstände, aber wir. Der Weg würde für Josef nicht leicht werden. Sein erster Sohn würde unehelich sein, nicht sein eigener Sohn. Alle Bekannten würden denken, dass sie zusammen schon Sex hatten. Diesen Makel, den müsste er mit Maria aushalten. Aber jetzt, nachdem Gott ihm begegnet war, zu ihm gesprochen hatte, er das als Begegnung mit Gott erlebt hatte und auch so für sich gedeutet hat, ist es jetzt ihre gemeinsame Geschichte. Josef wird bei Maria bleiben. Was er nun tun wird, ist nichts anderes, als was Maria schon getan hatte. Sie hatte zu Gott, zu dem Engel gesagt, ich diene Gott. Ich bin die Magd des Herrn, hatte sie altertümlich gesagt. Mir geschehe, wie du gesagt hast, hatte sie dem Engel bekundet. Und Josef tut das jetzt auch Gott gegenüber. Und er akzeptiert damit das Gerede der Leute, was auf ihn zukommen wird. Er akzeptiert das Kind, das nicht von ihm sein wird. Er akzeptiert, dass er Adoptivvater sein wird. Er akzeptiert seine dienende Rolle. Er hätte den Traum auch als verrückte Fantasie abtun können. Ich meine, was träumt man nicht so überhaupt? Aber er war offen dafür, dass Gott zu ihm spricht. Josef war bereit zu vertrauen und dann auch zu entscheiden. Gott ist für mich, Gott ist bei mir. Und darin liegt eine übernatürliche Kraft. Ob das nun eine heile Familie werden würde, das konnte Josef überhaupt noch nicht wissen, so wie das begonnen hatte. Aber es würde eine heilige Familie werden, eine Familie, in der Gott das Sagen hat. Da war sich Josef sicher. Eine Familie, in der man gerecht, nämlich barmherzig miteinander umgeht. Eine Familie, die offen ist, offen für ein Leben mit dem lebendigen Christus. Und so hat sich Gott Familien vorgestellt. Sie müssen nicht heil sein, aber sie können, wenn wir es wollen, heilig sein. Wir können Familien, so wie sie eben sind, in aller Begrenztheit, können wir Gott das Sagen überlassen. So hat sich Gott Familie vorgestellt, dass er darin regiert. Und so hat sich Gott auch Gemeindefamilie vorgestellt, dass er darin regiert. So hat sich Gott das Zusammenleben seiner Kinder vorgestellt, gerecht, im Sinne von barmherzig. Josef akzeptiert ein Leben, das nicht einfach sein wird. Wie konnte er das denn? Er konnte es, weil er Gott vertraut hat. Und dazu gehört, denke ich, immer wieder, so wie in Josefs Situation, eine konkrete Entscheidung, ein konkreter Schritt. Er hört Gottes Wort und er handelt. Josef war ein Mann, der sich offensichtlich der Gegenwart Gottes aussetzte und zu dem Gott reden konnte, der Gottes Reden aufgesaugt hat. Mit Gottvertrauen zu reagieren und in Gottvertrauen zu handeln, das wird uns immer auch wieder etwas kosten. Das mag auch öfter eine Zumutung sein, wie in der Josefsgeschichte. Es war weder selbstverständlich noch leicht für Josef. Aber es liegt ein wundervoller Segen darin, wenn durch und mit uns Gottes gute Geschichte Realität wird. Josef trug zur Erfüllung der Verheißungen Gottes bei. Er erzog und er förderte den Immanuel, den Gott mit uns, den Gott für uns. Josef ist ein Mann in der Bibel, der sich bedingungslos um Gottes Familie kümmert, um seine Familie, die Gott ihm anvertraut hat. Denn wir erfahren in der Bibel, dass Jesus später ja noch einige Geschwister gehabt hat. Josef prägte Jesus mindestens 12 Jahre lang, denn wir kennen die Geschichte des 12-jährigen Jesus im Tempel, als Josef und Maria ihn dort vorfanden. Was für ein Privileg, welche Erfüllung, Gottes Träume, Gottes Vision leben zu dürfen. Josef wurde der Adoptivvater von Jesus. Und wenn wir in das Leben Jesu gucken, müssen wir sagen, er hat das offensichtlich sehr gut gemacht. Jesus kommt uns nicht verprägt vor. Dieser Gerechte, dieser Weise, dieser Respektvolle, dieser treue und sehr mutige Mann war ein Mann nach dem Herzen Gottes. Er hatte eine innere Haltung der Offenheit und der Sehnsucht, Gottes Willen zu tun. Gott ist für dich. Gott ist mit dir. Deshalb vertrau ihm. Gemeinde soll ein Ort der Gegenwart Gottes sein. Und wir haben deshalb einen Leitsatz in unserer Gemeinde. Gottes Liebe vertrauen, Glauben gemeinsam leben und Hoffnung weitergeben. Das passt ideal zu der Josefsgeschichte. Was auch geschehen mag, reagiere respektvoll loyal, weil du Gottes Liebe vertraust, weil du Ehrfurcht vor Gott hast, weil du ihn liebst, weil du Gott zutiefst respektierst und deshalb seinen Weg der Liebe suchen willst, auch für deine Mitmenschen. Lass dich von Gott korrigieren. Glauben, gemeinsam leben heißt auch immer, dass wir als Gemeinschaft offen sind für Gottes Korrektur. Heißt immer auch, dass wir untereinander offen sind für Gottes Korrektur. Gott spricht durch sein Wort, er spricht durch Träume, er spricht auf so vielfältige Weise zu uns, wenn wir mit ihm im Gespräch sind, wenn wir auf ihn hören. Und er spricht auch durch unseren Bruder und unsere Schwester rechts und links neben uns. Deshalb wollen wir miteinander eine Kultur leben, eine Kultur Gottes Liebe zu vertrauen, Glauben gemeinsam zu leben, uns zu bestärken, anzufeuern, zu ermutigen, zu trösten, aber auch uns gegenseitig korrigieren zu lassen, in Liebe und Wahrheit. Und wir wollen in Gottvertrauen handeln und Hoffnung bringen in die ganz unterschiedlichen Situationen, in denen wir leben. Wir dürfen Teil von Gottes großer Geschichte werden, ganz persönlich, als Familien und auch als Gemeindefamilie. Und das ist großartig, Teil der Geschichte Gottes zu werden. Josef kann uns helfen, heute neu eine innere Haltung festzumachen, Gott zu vertrauen in unseren Situationen, in unseren Alltagssituationen respektvoll und treu zu bleiben. In unseren Beziehungen, in Familie, in Beruf, in Gemeinde, Gott gegenüber. Josef kann uns auch helfen, auf die Weihnachtszeit zuzugehen und die ganzen Begegnungen, die es dann geben wird. In allem, was nicht so heil ist, vielleicht sogar zerbrochen ist, in schwierigen Familienkonstellationen, in verletzten Beziehungen, mit unseren eigenen Verletzungen, Enttäuschungen, die wir mitbringen, vielleicht sogar gerade dann von den Menschen, auf die wir in den Feiertagen treffen werden. Wir können eine gute Entscheidung treffen, heute wieder neu, Gott zu vertrauen und im Vertrauen auf Gott zu handeln. Ich empfinde es so, dass Jesus so vor uns steht und uns einlädt, dass wir uns mit ihm neu verbünden, dass wir ihn neu als unseren Geliebten sehen, der sein Ja zu uns gesprochen hat und dass sein Ja uns so stärkt, dass wir wissen, er ist für uns, er ist bei uns, dass wir vertrauen können. Und ich weiß nicht, an was du jetzt gedacht hast in deinem Leben wo du heute dich neu entscheiden willst, ihm zu vertrauen, vielleicht in einem ganz bestimmten Bereich, eine ganz bestimmte Situation betreffend. Vielleicht willst du ihm überhaupt erstmals dein ganzes Leben anvertrauen. Ich möchte euch jetzt einladen in eine Zeit der Stille und ich werde nach dieser Minute Stille mit einem Gebet abschließen, mit einem Gebet, wo wir Gott neu unser Vertrauen aussprechen können. So lade ich euch ein, wer das möchte, wer Gott ganz neu Vertrauen aussprechen möchte, dass ihr euch hinstellt, so als Zeichen, dass ihr bereit seid, Gott neu zu vertrauen in eurem Leben. Und wir haben eine Minute Stille. Jesus, danke, dass du als Heiland und Retter in unser Leben gekommen bist. Danke, dass du Gott für uns, Gott mit uns bist. Und so möchte ich dir heute neu mein ganzes Leben anvertrauen. Ich möchte dir alle Bereiche meines Lebens anvertrauen. Ich möchte im Glauben vorwärts gehen und im Glauben handeln. Jesus, danke, dass deine Kraft uns stärkt. Danke, dass deine übernatürliche Kraft uns durch alle Situationen bringen wird und dass es so ein Vorrecht ist, Teil deiner Geschichte sein zu dürfen. Jesus, ich möchte mich heute neu entscheiden, mich in deine Geschichte, wie immer sie aussieht, hineinweben zu lassen, meinen Platz einzunehmen, auf dein Wort zu hören und danach zu handeln. Danke, Jesus, dass du jeden von uns unendlich liebst, dass du uns einlädst in diese Vertrauensbeziehung und dass du uns frei machen möchtest von all dem, was uns belastet und schwer ist und was uns stört, dir leidenschaftlich nachzufolgen, dir zu vertrauen, dir unser Leben in die Hand zu geben. Amen.